Baden im Wald, brandgefährliches Verhalten und was macht überhaupt ein Förster? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen zu Hör mal, Herten, dem Podcast der Härtner Allgemein. Heute mit unserem allerersten Gast, Revierförster Matthias Klar. Herzlich willkommen.
Gerne.
Außerdem dabei mein Kollege Harald Landgraf.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und ja, wir sprechen heute über natürlich unseren Gast. Kurz zur Anmerkung für alle, die uns öfters hören. Es gibt natürlich am Ende auch Veranstaltungshinweise noch, die lassen wir natürlich nicht weg. Ansonsten sprechen wir heute tatsächlich über Sie, über Ihre Arbeit, über Ihre Tätigkeit und Aufgaben, die Sie haben. Und stellen Sie sich erstmal vor, wer sind Sie, was machen Sie? Ganz grob erstmal.
Ja, mein Name ist Matthias Klar, bin 66 Jahre alt und bin beim Regionalverband seit 25 Jahren und leite dort das Revier Mitte. Der Name ist abgeleitet von der Lage im Ruhrgebiet. Also mein Zuständigkeitsbereich umfasst die Städte Herten, Gelsenkirchen, Castrop-Rauxel, Herne, Bottrop, Bochum und Essen.
Das ist nicht ohne, oder?
Das kann man wirklich laut sagen, weil einfach der Verkehr es also mit sich bringt, dass man für 30 Kilometer von Gelsenkirchen nach zum Essener Süden, wenn alles gut klappt, eine Stunde braucht. Also für hin und zurück sind schon 2 Stunden weg. Also das ist schon eine Herausforderung.
Das heißt mal eben schnell, also man muss gut planen wahrscheinlich in Ihrem
Genau.
Job.
Genau, ne? Man muss auch schon mal die Verkehrshinweise hören.
Ne? Und wie viele Hektar sind das so insgesamt?
Also ich habe an Zuständigkeitsfläche 2500 Hektar, davon sind es 1600 Holzbodenfläche.
Ui. Das ist auch nicht ohne. Wie viele Tiere beinhaltet das? Haben Sie da so einen groben Überblick zumindest oder sind es zu viele schon?
Das ist sehr, sehr schlecht zu sagen, weil die Gebiete unterscheiden sich wirklich sehr stark in der Erschließung, in der Beunruhigung. Mhm. Also wenn ich da jetzt dann denke, zum Beispiel das Resserwäldchen an der Stadtgrenze zwischen Herne und Herten bzw. Gelsenkirchen, da würde ich vielleicht sagen, da sind 5, 6 Stück Rehwild. Und wenn ich dann an den Essener Süden denke, ja, da kann es auch schon mal Richtung 15 Stück gehen. Ne? Also das ist schon pro Hektar, pro 100 Hektar.
Mhm. Okay. Ja. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wäre ein bisschen sehr wenig gewesen sonst für die komplette Fläche. Was beziehen wir uns mal auf Herten? Gibt es da irgendeine Tierart, die besonders vorherrscht?
Nein, also hebt sich nicht hervor. Also wir haben als größtes Schalenwild haben wir das Rehwild und dann eben halt die anderen Niederwildarten wie Hase, Kaninchen, Fuchs, wobei Kaninchen. Ich sage schon mal, das war früher eine beherrschende Tierart im Schlosswald oder auch in Gelsenkirchen. Da kann ich schon sagen, mittlerweile sagen, man kann die teilweise auf die rote Liste setzen, was ja teilweise sehr schade ist.
Wie kommt's denn?
Ja, das ist durch die Myxomatose und die China-Seuche. Die hat also wirklich diese Kaninchenbestände wirklich dahingerafft.
Also die haben quasi ihre eigene Pandemie, wenn man
ja,
so will.
Ja, aber sowas von.
Stimmt, da haben wir ja auch vor einigen Monaten nochmal darüber berichtet gehabt, in verschiedenen Städten hier im Kreis.
Das war aber die Problematik mit dem Hasen, was man eben halt nicht gedacht hatte, dass das auch überspringt auf den Hasen. Und das ist wirklich sehr bedauerlich, weil auch beim Hasen hatten wir jetzt eigentlich festgestellt, dass die Population nach oben ging, erfreulicherweise. Vielleicht auch dem Klimawandel geschuldet, weil einfach die Sommermonate sehr trocken waren, was dem Hasen sehr lieb ist. Auch vor allen Dingen in den Frühjahrsmonaten, März, was ja sonst normalerweise noch teilweise kalt und nass sein kann. Man sagt dann meistens, geht schon der erste Besatz dann leider ein. Aber das war in den Jahren 2018 bis 2020 nicht der Fall. Und da konnten wir das beobachten, dass der Hasenbesatz da hochgegangen ist.
Mhm. Kommen wir einmal wieder zurück auf Ihre Aufgaben nochmal. Das war ja wahrscheinlich noch nicht alles, ne? Dass Sie sehr großes Gebiet hier haben, sehr viel zu verantworten haben. Was sind so Ihre regelmäßigen Aufgaben, die Sie hier wahrnehmen? So ganz konkrete.
Also man muss ja sagen, die Waldbewirtschaftung teilt sich ja auf in 3 Funktionen. Das ist die Erholungsfunktion, die Nutzfunktion und die Schutzfunktion. Nutzfunktion ist eigentlich, sagen wir mal, das ursprüngliche, sprich, man erntet Holz. Mhm. Aber das steht bei uns gar nicht an erster Stelle. Nutzfunktion hat eigentlich eine dienende Funktion. Sie soll also den Wald erhalten im Sinne der Erholung und auch des Naturschutzes. Das sind so erstmal so die Grundpfeiler, um einen Wald hier zu bewirtschaften. Ne? Also Nutzfunktion steht nicht im Vordergrund. Ja, und dann kommt hinzu eben halt die Öffentlichkeitsarbeit. Da kommen wir, denke ich mir, nachher auch nochmal zu, dass man eben halt die Bevölkerung darauf hinweist, welches wertvolle Gut sie vor der Haustür haben, wie toll es ist, in den Wald zu gehen, um sich zu erholen, ja, um abzuspannen. Und natürlich auch aus Sicht des Naturschutzes, dass diese Waldflächen, auch Freiflächen gehören ja da auch zum Wald dazu, dass sie für unser Klima sehr, sehr wichtig sind. Ich denke nur einfach mal an heiße Sommer, dass dann eben hat man in den kühlen Buchenwald gehen kann. Das ist eine reine Erholung. Ne? Mhm.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das vergessen die Leute ja auch sehr häufig. Für manche ist es wahrscheinlich mehr nur eine Dekoration. Es ist halt da, aber es ist halt eine wichtige Funktion. Nicht nur für die Stadt, für die ganze Region. Also darf man nicht unterschätzen. Gut, also haben wir den Schutz des Waldes sozusagen im Großen und Ganzen. Das sind ihre Aufgaben. Was kommt vor allen Dingen als Revierförster dann noch? Wie unterscheidet sich das vielleicht generell mal erstmal vom Begriff her Förster, Revierförster?
Es ist identisch. Also
einfach nur Zuständigkeitsbereich, oder?
Ja, Revierförster, dann ist es eben wirklich so, dass man einen zugewiesenen Bereich hat, den man dann auch zu pflegen hat oder zu nutzen hat. Und Förster kann natürlich auch sein, ja, ich sitze nur im Büro, habe also nur in Anführungsstrichen, habe reine Verwaltungstätigkeit zu erledigen. Ich habe auch einen Kollegen, der macht zum Beispiel nur Gestattungsverträge. Wenn also eben halt Veranstaltungen bei uns im Wald laufen sollen, dass das auch kontrolliert ist, dass die Leute wissen, okay, wir müssen uns an den Waldbesitzer wenden, der muss sein Okay geben, und bei jeweils wie großen Veranstaltungen müssen auch noch andere Behörden hinzugezogen werden, wie zum Beispiel der Landesbetrieb Wald und Holz oder die untere Naturschutzbehörde, die eventuell auch Einwände hat, weil das eben halt wo man dann zum Beispiel eine Aktion machen möchte, dass sie sagen, aus naturschutzfachlichen Gründen ist es nicht machbar. Mhm. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Anfrage, da wollte jemand eine indische Taufe am Ewaldsee machen. Das konnte man natürlich aus Naturschutzgründen, konnte man das jetzt nicht zulassen. Ne? Also das sind so Dinge, die dann auf uns mal zukommen, und da ist es immer unsere Aufgabe, da steuernd einzugreifen.
Aber da hat er einen interessanten Aspekt gerade benannt, ne? Die Verwaltungsarbeit, die hat er ja auch noch. Ne? Der sitzt ja die meiste Zeit im Büro, und das ist ihm wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Ne?
Nein, das ist wirklich so, dass man schon wirklich seine fast 80% im Büro verbringt, um eben halt Verwaltungsarbeit zu erledigen. Und zum Glück habe ich gute Mitarbeiter, die eben halt mir die Arbeit vor Ort draußen auch dann mal wieder abnehmen. Ob das eben halt zum Beispiel Brennholzwerbe einweisen, was ich früher, als ich angefangen habe beim Regionalverband, wo ich dann so Aktionen hatte, wo teilweise 60 Leute an einem Tag dann kamen. Gut, das ist jetzt heute alles mittlerweile kanalisiert, auch aufgrund dessen, dass eben halt nicht mehr jeder in den Wald kann. Das war damals schon teilweise abenteuerlich, wie die dann mit ihren Bergmannstiefeln und gelben Helm dann meinten und Jeanshose, man kann da seinen Kaminhaus aufarbeiten, das ist mittlerweile vorbei. Also jeder musste sein Zertifikat mitbringen, dass er eben halt einen Kurs absolviert hat, dass man sachgerecht mit der Motorsäge umgehen kann. Und das ist natürlich dann sehr kanalisiert, und das macht dann mein Forstwirtschaftsmeister, der übernimmt dann die Arbeiten.
Gehen wir mal sehr weit zurück. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
Ja, das ist mir wortwörtlich in die Wiege gelegt worden. Mein Vater war Förster, und übers Münsterland ist er dann ja damals zur Stadt Essen und von der Stadt Essen zur Stadt Witten. Ja, und da habe ich also immer das ganze Prozedere und das Leben im Forsthaus mitbekommen, und für mich gab es gar keine andere Entscheidung, als ich will Förster werden.
Das kann ich mir dann vorstellen. Ich habe ja im Vorgespräch gerade schon so flapsig gesagt, Sie sind quasi im Wald groß geworden, aber das trifft durchaus zu.
Ne? Definitiv so. Also ich bin sehr häufig mit meinem Vater dann im Auto mitgefahren, habe so manche aufregenden Sachen auch mitbekommen, kommen wir ja auch drauf, Waldbrände und so. Ne? Also das war schon damals eine andere Nummer. Aber man hat dann so wirklich mitbekommen, dass es schon Spaß macht, war auch immer, aber nichts ist beständiger wie der Wandel. Also mein Vater hat eine andere Forstwirtschaft erlebt als wie ich und ich kann auch sagen, vor 20 Jahren war es anders als jetzt.
Mhm. Hat sich wahrscheinlich alleine schon beim Thema Umweltschutz, aber auch Sicherheit etc., all diese Themen, das wird sich wahrscheinlich grundlegend überall verändert haben, in allen Bereichen.
Und auch Klimawandel. Ne? Also für mich war ein sehr einschneidendes Erlebnis war eben halt der Sturm Ela. Mhm. Und dann eben halt noch die, das war ja 2014, und dann eben halt diese trockenen Sommer 18 bis 20, die dazu geführt haben, dass sich bei mir überwiegend die älteren Bestände, entweder sind sie damals bei Ela geworfen worden oder sie sind im Nachgang durch die Trockenheit, sind sie dann abgängig gewesen. Und das bedeutet für mich heute, in Anführungsstrichen, ich muss mir mein Holz schon wirklich zusammenklauben, um auf einen halbwegs verträglichen Holzeinschlag zu kommen. Das war, als ich hier angefangen habe, waren das zwischen 2.000 und 3.000 Festmeter, war überhaupt kein Thema. Jetzt dümpel ich da unten zwischen 600 und 700 Hektar, also Festmeter rum pro Jahr. Gut, dafür habe ich jetzt natürlich viel mit Jungwuchspflege und Jungbestandspflege, Aufforsten von Kalamitätsflächen, wobei das ist zum Glück, habe ich das jetzt eigentlich erreicht, sind aufgeforstet, aber man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ne?
Nochmal wieder zurück, was gab es so bestimmte Aspekte, wo Sie gesagt haben, das fasziniert mich ganz besonders an diesem Beruf oder war es einfach nur, Sie sind damit aufgewachsen und es gab nichts anderes, was Sie sich vorstellen konnten?
Ja gut, es war der Aufhänger war, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch schon die Jagd. Ne? Das hat man schon so, das war so der Aufhänger und dann, je älter man wurde, desto mehr hat man dann natürlich auch gesehen, da gibt es auch noch was anderes als nur Jagd. Ne? Das, eben halt Kommunikation mit der Bevölkerung, man hat Mitarbeiter, die mussten eingewiesen werden, man ist dann mitgefahren, wenn die Forstwirte im Holzeinschlag waren, man hat dann gesehen, wie Vater dann mit den Leuten das besprochen hat, was ist jetzt zu machen. Ja, und dann erweiterte sich der Horizont und dann hat man schon mitbekommen, dass da eben halt noch das sehr umfangreich ist, jetzt die Geschichte.
Wie alt waren Sie denn, als Sie zum ersten Mal auf die Jagd mitgenommen worden sind?
Da war ich, glaube ich, ganz bestimmt erst 4 oder 5. Weiß ich noch, wir sind dann an so einem Bahndamm, das war ja Münsterland, am Bahndamm entlang gegangen. Das war die Strecke zwischen Münster und Dortmund. Und der Vorstehhund Castor, oder es war Bill, ich weiß nicht mehr ganz genau, der patrouillierte dann die Böschung und stand dann vor, wenn ein Kaninchen war und Kaninchen flitzte raus, mein Vater schoss es und dann schmiss er die abgeschossene Patronenhülse nach hinten. Ich musste immer so 5 bis 6 Meter hinter ihm gehen und das war dann für mich so in Anführungszeichen der Duft der großen weiten Welt, an der Patronenhülse rumzuschnüffeln.
Ehrlich.
Aber gut, okay, das waren so die ersten Erlebnisse.
Gut. Dann machen wir einmal kurz unseren Werbeblock. Wie immer der Hinweis, alles über das wir hier sprechen, findet ihr auch bei uns auf der Internetseite hertner-allgemeine.de und in der HA Plus App. Und da gibt es natürlich auch noch mehr als nur diesen Podcast. Es gibt andere Podcasts auch noch. Wir sind live vor Ort bei ganz vielen Sachen, auch mit Livestreams, sogar von den Amateurfußballspielen übertragen wir jedes Wochenende. Und ja, ihr findet eigentlich alles, was hier bei uns in den Städten passiert, bei uns auf der Website und in der HA Plus App. Und wenn ihr Hörer seid, guckt mal in die Shownotes. Da gibt es einen Link zu einem Angebot, 4 Wochen für 1 Euro. Könnt ihr mal testen, ob das was für euch ist. Und nochmal der Hinweis auch von unserer Logistik. Es gibt nach wie vor die Aktion Taschengeldjäger. Wenn ihr zwischen 13 und 17 Jahre alt seid oder Kinder in dem Alter habt, die sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollen, wir suchen noch Zusteller, Leute, die uns beim Austragen von Prospekten und Zeitungen helfen. Und ja, alle Infos dazu gibt es auf taschengeldjäger.de, Jäger mit AE geschrieben. Und da einfach mal vorbeischauen. Ja, dann Harald, du hast dich auch vorbereitet und bist beim Thema Schlosswald vor allen Dingen immer mal wieder dabei.
Gerne, es gibt ab und zu mal Schnittpunkte, wo wir uns über den Weg laufen, ne? Der Förster und Redakteure. Zum einen geht es ja da einmal um den Schutz des Waldes vor freilaufenden Hunden. Da hatten wir ein Erlebnis im letzten Jahr, weil ja auch Vieh gehalten wird auf einigen Weideflächen. Wald besteht ja nicht nur aus Bäumen, sondern zwischendurch sind ja auch Freiflächen und Wiesen. Und da gab es mal einen Zwischenfall. Ne? Könnten Sie das vielleicht nochmal erzählen?
Ja, also der ansässige Landwirt hat dort auf dieser Wiese Rinder über die Sommermonate stehen. Und da war es dann so, dass er eines Morgens dorthin kam, beziehungsweise er hatte einen Hinweis bekommen, dass dort ein oder zwei Hunde diese Rinder gejagt hatte, hatten. Und das hat zu Verletzungen im Fußbereich der Tiere geführt, die dann, ich glaube, ein oder zwei Kälber mussten dann auch eingeschläfert werden, weil diese Wunden wohl nicht mehr heilbar waren.
Eine traurige Geschichte und letztendlich wurden wir dann quasi mit ins Boot geholt, weil wir die Öffentlichkeitsarbeit dann ausführen sollten, dass nämlich dafür gewarnt wird, die Hunde freilaufen zu lassen, weil ja auch andere Tiere im Wald.
Das ist ja nicht nur ein Problem jetzt bei Weidetieren, sondern generell, ne?
Freilaufende Hunde. Das war, ich meine, das ist natürlich dann auch, ich sage immer, die Spitze des Eisberges, ne? Mhm. Das kriegt man mit, weil die Rinder, die laufen ja nicht weg, die sind dann da, wo sie auch immer stehen. Da kriegt man das dann live mit. Bei Rehwild ist es natürlich zum Beispiel so, das flüchtet dann. Mhm. Wenn es dann verletzt ist und man kriegt in den seltensten Fällen den Hinweis nach dem Motto, es tut mir leid, Förster, mein Hund hat ein Stück Rehwild angerissen, das ist schon mehrfach vorgekommen, das wird dann nicht gesagt. Ne? Mhm. Und dann kriegt man das per Zufall damit, dass dann plötzlich gefunden wird oder es kraucht dann irgendwo rum und ja, dann muss es dann von seinen Leiden erlöst werden. Aber wie gesagt, das ist dann immer eine Sache, ob man es mitbekommt oder nicht. Ja.
Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch, es ist ja für die Hunde andersrum auch nicht ganz ungefährlich, haben wir, heute gab es auf meinem WDR alleine schon wieder eine Meldung, die Staupe macht sich jetzt wohl, verbreitet sich jetzt wohl, das ist eine ziemlich üble Krankheit, die wohl auch auf Hunde übergehen kann.
Ja, definitiv, das ist vor allen Dingen dort der Fall, wo eben halt auch die Fuchsdichte sehr hoch ist.
Mhm.
Bei uns im Schlosswald, und im Emscherbruch konnte ich zumindest beobachten, und nicht nur ich, sondern die Yachtgäste auch. Wir setzen uns ja in den Sommermonaten immer kontinuierlich an. Und dann wird auch nachgehalten, wer was gesehen hat. Das konnten wir also schon feststellen, dass da sehr wenig an Füchsen waren. Mhm. Ist auch bedingt dadurch, dass eben bei uns der, in Anführungsstrichen, der Teller für die Füchse auch nicht mehr so reich gedeckt ist. Wir haben eben halt nicht mehr, was ich vorhin ja schon ausführte, nicht mehr die Kaninchen. Ja, und die Zentraldeponie, dort hat sich, das war ja früher auch ein Eldorado für Füchse, durch die Mülltrennung und Verbrennung ist ja da auch nichts mehr. Früher waren ja auch Schwärme an Krähen dort, die da rumgeflogen sind. Das ist vorbei. Und Angebot und Nachfrage regelt immer dann auch in der Natur den Wildbestand. Ne? Mhm. Also und von daher ist es wenig da, aber in anderen Bereichen, wo eben halt viele Füchse sind, da besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie Staupe bekommen und dann auf den Hund übertragen wird.
Und ganz kurz für alle, die nicht wissen, was das ist, letzten Endes Magen-Darm-Erkrankung, Krampfanfälle etc. bis hin zum Tod.
Ja, richtig.
Das
ja.
ist das, was dabei rumkommt. Ich habe gerade aus dem Augenwinkel gesehen, Harald, du wolltest auch noch was fragen.
Ja, genau. Also es gibt ja jetzt noch einen weiteren Überschneidungspunkt, wo das für die Presse besonders interessant wird, bei Waldbränden. Da hatten wir vorhin ja auch schon ansatzweise darüber geredet. Da ist in erster Linie die Feuerwehr gefragt, aber der Förster, der wird auch benachrichtigt von der Feuerwehr, weil es ja sein Gebiet ist und ihn auch betrifft. Und da gab es einen Zwischenfall in Herten Süd im Schlosswald, weil wohl Jugendliche, offensichtlich muss man davon ausgehen, weil es einen Zeugen gegeben hat, da ein Stückchen Wald in Brand gesetzt hatten. Also Sträucher und trockene Pflanzenreste wurden angezündet und hatten 50 Quadratmeter des Waldbodens zerstört. Und da wurden sie dann von der Feuerwehr angerufen und sie kamen dann dahin zu und das Feuer war dann schon gelöscht.
Richtig. Ich hatte ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das ist bei uns in den Waldungen hier im Herten, Gelsenkirchen, das Glück ja, dass die Waldungen ja sehr gut erschlossen sind, von allen Seiten auch gut erreichbar sind und überschaubar sind. Da ist es also von der Feuerwehr auch sehr schnell klar, dahin zu kommen. Und In der Harz sieht das schon etwas anders aus, also in größeren Waldgebieten. Da ist auch häufig eine Topografie, die dann es verhindert, über den Berg zu gucken, und man kann nicht genau lokalisieren, wo ist denn jetzt dort das Feuer ausgebrochen. Zum Glück haben wir da ja auch dann die Feuerwachttürme, die ja meistens auch diejenigen sind, die das dann melden und das an die Feuerwehrleitstelle weitergeben und die Feuerwehr dann auch einweisen. Ne? Aber bei uns ist es eben halt so, kleine Waldflächen, wo man sehr schnell auch hinkommen kann und sehr übersichtlich sind. Und gut, natürlich die Feuerwehr macht natürlich auch im Jahr immer ihre Kontrollfahrten, haben auch einen engen Kontakt mit uns, um Übungen zu machen und zu wissen, wo kommen wir, wie schnell hin. Also von daher, das ist schon eine gute Zusammenarbeit und war dann bei mir im Schlosswald in Anführungsstrichen einfache Arbeit. Nichtsdestotrotz werde ich dann auch natürlich hinzugezogen. Es muss ja eventuell auch dann eine Schadensermittlung geben. Zum Glück war es da in diesem praktischen Fall nicht. Aber es kann ja auch so sein, dass man vorher in so eine Kultur reinläuft, die so an die 5.000 Euro gekostet hat. Da muss man natürlich schon seiner Versicherung das melden. Und beziehungsweise dann ist natürlich auch eine Anzeige fällig. Ne?
Aber bei Ihnen gingen ja die Alarmglocken an. Deswegen haben sie gesagt, wir benachrichtigen jetzt die Presse. Wir müssen einfach mal zusehen, wegen der anhaltenden Trockenheit eine Warnung auszusprechen.
Definitiv. Also das ging gerade in der Woche ging es auch los. Und es war also kaum was, hatte man sich die Gedanken, wir müssen an die Presse denken. Da war auch schon der erste Fall bei mir passiert. Und man konnte es ja auch dann verfolgen, es wurde dann ja, zog sich ja wie ein roter Faden in den Pressemitteilungen mit durch, dass wir eine erhöhte Waldbrandgefahr hatten und es hat ja auch größere Brände im Sauerland gegeben, ging ja auch durch die Medien. Mhm. Und da, wie ich schon gerade ausführte, waren ja die Löscharbeiten teilweise auch sehr schwierig, um überhaupt dahin zu kommen. Ne? Also,
ja, größere Region.
Richtig.
Und weniger dann, Wege.
Ja, ne?
Was sind denn so die häufigsten Ursachen, jetzt abgesehen davon, dass Leute es mutwillig machen, aber was sind sonst so die Ursachen, wenn es zu Waldbränden
kommt? Also das ist größtenteils als Unachtsamkeit. Ne? Also angefangen von der Zigarettenkippe, die ich weggeworfen habe, da hatte ich also auch zwei Mitteilungen aus Castrop-Rauxel bekommen. Da konnte man wirklich sehen, wie das direkt am Wegesrand das trockene Gras, da hatte sich, das war das Feuer, hatte sich dann verbreitet entlang des Weges an der Böschungskante, war dann zum Glück aber so nach 2-3 Metern war es dann wieder ausgegangen. Mhm. Das ist also das die eine Geschichte. Gut, das berühmt-berüchtigte Brennglas, wer eine Pulle weggeworfen hat, ne? Oder eben halt Leute, die dann meinen, sie müssten dann auch nochmal grillen im Wald, ist ja alles so schön. Ja, das ist immer, kommt eben halt an, da kommen mehrere Dinge zusammen. Einmal eben halt die ersten warmen Tage, die Leute wollen einfach raus, was man ja auch versteht. Wenn man dann sieht, was mitbekommt, dass ab, sagen wir mal, Anfang November bis fast Ende Februar wir einfach nur grau in grau haben, kein Sonnenschein, nichts. Und dann kommen die ersten warmen Tage, dann will man natürlich raus. Und dann, gut, dann ist es trocken. Ja, und dann spielt das eins mit dem anderen zusammen und dann hat man, dann kann schnell ein Waldbrand dann entstehen. Jetzt wird es schon langsam, man merkt es, wenn man jetzt draußen in der Natur schaut, es wird ja vom Boden her wird schon langsam grüner. Mhm. Ja, und die Kraut- und Strauchschicht hält ja ein bisschen mehr die Feuchtigkeit. Gut, wenn es jetzt 4-5 Wochen trocken ist, ist das da auch nicht mehr der Fall, aber man kann über so einen Zeitraum das schon ein bisschen steuern, beziehungsweise wird es gedämpft.
Das fand ich auch einen interessanten Aspekt. Dass die Waldbrandgefahr im Frühjahr viel höher ist, weil das ganze Zeug vom Winter her getrocknet da liegt und noch nichts Neues, Grünes, Frisches, was Wasser an sich binden kann, nachkommt.
Ja. Ja, ist auch so eine Sache, über die denkt man so als Laie selten
nach. Ich denke immer, im Hochsommer ist das Risiko am größten. Aber was wir noch vergessen haben, es besteht ja regelmäßig ein Rauchverbot im Wald. Ne?
Richtig.
Sollte man ja immer beachten.
Sollte man beachten, ab dem 1. März bis zum 31. Oktober. Ja, gut, wenn es jetzt in Strömen regnet, wäre ich der Letzte, sagen wir, machen die Zigarette aus. Ne? Aber da gehört ein bisschen gesunder Menschenverstand auch dazu, dass man einfach sagt, Mensch, jetzt lass es sein mit dem Rauchen. Ne? Mach es lieber draußen, außerhalb des Waldes.
Ne? Ja,
Wenn man schon Naturerholung macht, dann sollte man sich vielleicht das nicht in die Lungen ziehen auch noch.
Genau.
Kann man ja auch als Argument nehmen. Ja, und ganz abgesehen davon, dass es eine Waldbrandgefahr ist, es ist ja auch Vermüllung letzten Endes. Ich meine, eine Zigarettenkippe ist klein, aber ganz viele, das ist schon eine Hausnummer, plus der ganz andere Müll, der da abgeladen wird. Wir sprechen ja teilweise auch von richtigen Ablageplätzen, wo dann Autoreifen, Farben und was weiß ich nicht alles landen.
Definitiv, also das kann ich ja beobachten. Also seit Corona ging die Kurve steil nach oben. Mhm. Und es ist auch mittlerweile eine illegale gewerbliche Müllentsorgung. Also es kann mir keiner erzählen, dass einer 20 Reifen, alte Reifen in der Garage liegen hat. Also das sind dann schon wirklich größere Betriebe, die dann eben halt auf diesem Wege dann versuchen, die Entsorgungskosten zu umgehen. Ja, und dann muss es die Allgemeinheit bezahlen. Ne? Das ist bedauerlich.
Aber da haben Sie ja tatsächlich auch Handhabe, soweit ich das in Erinnerung habe, wenn Sie jemanden erwischen quasi, ne?
Gut, da gibt es natürlich sofort die Möglichkeit der Anzeige. Ich würde bei der Gelegenheit auch immer sofort die Polizei da hinzuziehen, ja, dass das auch gleich protokolliert wird, weil das ist schon eine, wäre dann wirklich schon eine größere Hausnummer und dann müssen solche Leute dann auch mal wirklich zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja.
Das können dann auch die Ranger machen, ne?
Gut, das können sie auch. Die sind ja uns zugeteilt über als Unterstützung, weil man kann nicht 24 Stunden sich im Wald aufhalten. Gut, das tun die Ranger auch nicht, aber zumindest zu Zeiten, wo eben halt die Leute ihren Feierabend im Wald verbringen oder ihre Freizeit. Das ist ja dann meistens dann so nach 16 Uhr, dass sie dann auch dann mal Präsenz zeigen. Aber ich meine, nochmal zurückzukommen auf diese illegale Müllentsorgung, das findet in den Nachtstunden statt.
Ja, okay, das sieht man natürlich im Wald nichts.
Ja, genau.
Ja, ich meine, gut, bisschen clever sind die wahrscheinlich, die Leute, ist ja meistens so. Auf der einen Seite mangelt es und dann wissen sie aber ganz genau, wie sie alles umgehen können. Es gibt aber auch Leute, die kommen in den Wald zur Erholung, um was Schönes zu erleben, sage ich jetzt mal. Da gibt es zum Beispiel das Stichwort Waldbaden, das sagte mir jetzt noch nichts. Harald, du hast das aufgeschnappt, was ist das?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Modebegriff, würde ich mal sagen. Also kam in den letzten Jahren so auf. Vielleicht ist es auch noch älter, ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich hatte eigentlich darunter verstanden, oder ich habe es so gelesen, dass man darunter versteht, den Wald im Prinzip als Erholungsraum aufzusuchen und die frische Luft zu genießen, auf Deutsch gesagt. Ist Ihnen der Begriff geläufig?
Ja, der ist mir schon bekannt. Es ist also so, dass größtenteils das immer in einer Gruppe stattfindet. Und ja, manchmal ist es ja auch so, dass Besonderheiten im Wald einfach auch mal erklärt werden müssen. So, oder einfach gewisses Verhalten, dass man nach dem Motto, jetzt bleiben wir mal stehen, schließen die Augen, lassen einfach mal die Sinne auf sich wirken. Was hört ihr jetzt? Ich meine jetzt gerade im Frühjahr mit dem Vogelgezwitscher, dass man einfach mal die Umwelt wieder wahrnimmt. Ja, einfach back to the roots, dass man das einfach so hat. Gut, manche mögen meinen, vielleicht auch damit meinen, einen Baum zu umarmen, sie eben freigestellt. Aber es geht einfach darum, einfach den Wald nochmal, ja, ich sag mal, unter Anleitung im Rahmen der Sinne, ne, gar nicht mal so zu erklären, was ist das für ein Baum, ne, oder die ökologischen Zusammenhänge, sondern einfach die Sinne. Darum geht es einfach, eine richtige Erholung zu haben.
Ja, das ist ja so ein Problem, wenn man erwachsen wird. Der Filter, der wird immer stärker quasi. Man blendet immer mehr Sachen aus, nimmt immer mehr Sachen für selbstverständlich und nimmt sie nicht mehr wahr. Und wenn man dann mal so achtsam in den Wald geht, auch wenn sich das jetzt komisch anhört vielleicht, aber das ist es ja letzten Endes, dass man dann einfach mal wieder auf die Dinge achtet, die man sonst immer nur ausblendet. Für Sie wahrscheinlich einfach Alltag, wenn Sie im Wald unterwegs sind, ne? Dass Sie auch mal in einem ruhigen Moment einfach nur durchatmen können und
Ich habe sogar bei mir gedacht, das müsste ich vielleicht auch mal machen, sich einfach mal auf den Stumm setzen und dann alles mal auf sich einwirken lassen. Aber da hat man einfach viel zu wenig, man hetzt eigentlich heute durch den Wald, weil einfach am Schreibtisch wartet dann wieder irgendwelche Arbeiten oder sind Termine, die zu leisten sind. Oder eben, was ich vorhin schon sagte, wenn man dann eben halt so ein weit zerstreutes Revier hat, was sind dann 2 Stunden, ne? Und die fehlen dann woanders wieder. Ne? Also mal auf sich auf den Stubben zu setzen und die Natur zu genießen oder auch mal einfach zu sehen, Mensch, da kommt ein Stück Rehwild vorbei, das hast du gestern auch mal gesehen, ne? Oder ich wollte schon sagen, man kennt es beim Namen, in Anführungsstrichen, ja, nicht falsch verstehen, aber diese Muße, diese Zeit, das, was man so früher mit dem Förster in Verbindung gebracht hat, das ist nicht mehr da so der Fall.
Zumal sie dann wahrscheinlich, ich kenne zumindest so aus meinem Beruf, sie würden wahrscheinlich dann da auch sitzen und mehr beruflich nachdenken über all die Sachen, die sie da sehen und hören. Irgendwas, oh, da müsste ich vielleicht auch nochmal irgendwie später gucken, wie auch immer. So gucke ich zum Beispiel Filme, seit ich halt vor 20 Jahren irgendwann mal angefangen habe, mich mit Videofilmen und sowas zu beschäftigen. Ich kann Filme auch nicht mehr normal gucken, ohne an jeder Stelle wieder zu wissen, oh, so haben sie es gemacht, das hätten sie vielleicht anders machen können. Könnt ihr mir vorstellen, wenn Sie jetzt im Wald sitzen und Ruhe finden wollen, dann bleibt der berufliche Kopf nicht aus, oder?
Nein, das ist richtig. Also, aber man wundert sich dann auch immer, wie sich, wenn man eine längere Zeit da nicht an dem Forstort gewesen ist, dann sagt man, Mensch, die Kulturen, wann hast du die angelegt? Das ist schon 10 Jahre her, Mensch, die sind aber schon richtig hochgewachsen, oder man sieht da, Mensch, ist da eine Wüchsigkeit drin, eine gute, tolle Baumart, ist vielleicht für den Klimawandel doch gar nicht mal so schlecht, die angepflanzt zu haben. Ne? Also das muss man auch machen. Man muss einfach zwischendurch gucken, wie entwickelt sich dein Wald? Weil es ist ja der Unterschied bei der Landwirtschaft, da weiß ich nach einem Jahr, die Getreidesorte war nichts. Ne? Aber bei uns Forstleuten, wir legen ja wirklich einen Wald an für mehrere Generationen. Und dann möchte man schon zumindest in einem kurzen Zeitraum, in dem man dann tätig gesehen, na, warst du auf dem richtigen Weg oder hast du da voll daneben gegriffen? Ne?
Ich habe letztens noch so ein Stück gelesen, da ging es um den Westerholter, den gräflichen Wald, und da sagte, wird Graf Carlo zitiert, dass er sagte, wir planen hier nicht für Jahre, wir planen hier für Jahrhunderte letzten Endes. Ja, das ist bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich.
Ja, ist so. Das ist ja das Grundprinzip des Waldbaus. Dass man eben halt nicht nur an sich denkt, sondern man legt den Wald für die nächsten Generationen an. Das ist der unausgesprochene Generationsvertrag. Ne? Nur das, und dann ist es eben halt so schlimm, wenn man eben halt so Katastrophen erlebt, so nach dem Motto von jetzt auf null. Ich denke da noch an die Stürme Kyrill, wo im Sauerland ganze Fichtenbestände niedergerafft wurden, oder eben halt jetzt auch mit den Borkenkäferkalamitäten, da ist eine ganze Sparkasse weg. Da ist auch einfach so, man kriegt nicht die Erlöse, die man unter normalen Beständen, Angebot und Nachfrage, da wird ja der Markt überschwemmt, das Holz hat auch nicht mehr diese Qualität, die man normalerweise braucht für das Bauwesen, und da tut man nur bei. Dann stehen einem schon die Tränen in den Augen.
Wie geht's denn im Wald heute, wenn man jetzt bedenkt, dass Sie gerade gesagt haben, dem geht's anders als vor 20 Jahren, oder der hat andere Probleme?
Ja, es ist eben halt so, ich hatte ja schon ausgeführt, dass eben durch bei mir zumindest im Revier, durch den Sturm Ela und eben halt die Trockenjahre sich bei mir die Erntebestände, wo ich hätte sagen können, da kann ich jetzt mal wirklich gut Holz ernten, die sind nicht mehr da. Wobei ich immer noch dazu sagen muss, diese älteren Bestände haben auch noch über den Zweiten Weltkrieg, haben die natürlich auch eine wahnsinnige Entwertung erfahren, durch eben halt Bombensplitter, die dort drin sind, waren also ganz bestimmt auch, hatten nicht diesen Wert, wie eben halt in Bereichen, wo die Kriegshandlungen damals nicht so waren. Ne? Aber trotzdem, es ist eben halt jetzt wirklich ein Suchen an Holzmengen gegenüber vor 20 Jahren.
Und wahrscheinlich kommt man auf die, gegen die Billigkonkurrenz überhaupt auch gar nicht an, oder? Im Holzgeschäft, würde ich jetzt mal vermuten.
Das hat mit billig nichts zu tun. Das hängt einfach, je nachdem, wie gerade die Marktlage ist. Ne? Mhm. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Sie jetzt einen Fichtenbestand haben, der noch toll ist, das Holz wird Ihnen aus den Händen gerissen. Ne? Weil es, wenn Sie ins Sauerland fahren, da werden Sie ja die kahlen Hänge alle sehen, wo früher Fichte gestanden hat, ist jetzt nichts mehr. Ne? Und die Baukonjunktur, nichtsdestotrotz brauchen Sie ja Holz, um die Dachstühle zum Beispiel zu bauen.
Mhm. Gut. Mit Blick auf die Zeit müssen wir schon fast zum Ende kommen jetzt.
Oh, das ging aber schnell.
Habe ich mir gerade auch gedacht. Aber wir haben schon fast 35 Minuten jetzt. Harald, haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht. Also war ausführlich und sehr interessant, fand ich.
Vielleicht eine Frage noch, wo Sie über so viele verschiedene Sachen berichtet haben. Worauf sind Sie denn vielleicht so ganz besonders stolz so aus Ihrer Karriere, wo Sie sagen, das ist das, was ich den nachfahrenden Generationen hinterlasse, wo ich wirklich ja mit Stolz drauf blicke. Gibt es da was?
Ja, ich würde sagen, mit den ganzen Rahmenbedingungen, die ja das Arbeitsleben mit begleitet haben, dass ich doch denke, den Wald unter den Umständen weitergeben zu können. Wenn ich dann sehe, dass ich, ja, vorhin war ich noch in einem Waldstück im Resserwäldchen in Herne, wenn ich da denke, vor 20 Jahren, das war ein Hallenbestand, da war kein junger Baum im Unterstand und ich habe ihn in den 20 Jahren jetzt zweimal durchforstet und da ist eine Naturverjüngung drin, also eine Strukturierung, die, ja, da mache ich mir dann keine Angst mehr, weil wenn ich mir sage, wenn da oben jetzt in der herrschenden Schicht jemand abstirbt, also ein Baum abstirbt oder er wird geworfen, da ist genügend unten nach, was nachwächst. Also wie in unserer Gesellschaft, es sind alle Altersklassen vorhanden, die die Lücke schließen.
Das hört sich doch erfreulich an.
Definitiv. Und ja, bevor wir ganz zum Schluss kommen, wir haben natürlich immer unsere Veranstaltungshinweise noch. Es ist heute gar nicht so viel. Wir haben den 1. Mai, wenn diese Ausgabe rauskommt. Falls ihr die am 1. Mai hört, geht mal zum Rathaus. Der DGB macht da seine große Kundgebung zum 1. Mai. Um 11 Uhr geht's los. Es gibt Bier für 1 Euro, Bratwurst für 2,50. Das sollten wir auch noch mit erwähnen. Es gibt auch Musik. Und die Kurt-Schumacher-Straße ist den ganzen Tag gesperrt. Also wer da durch die Innenstadt möchte, von 8 bis 18 Uhr, geht da gar nichts. Und eine Kleinigkeit noch, am Samstag das Repair-Café findet wieder statt. Da könnt ihr ja mit alter Technik hingehen, die defekt ist und dann von Hobbyisten quasi reparieren lassen. Das Ganze in der Thomaskirche in Herten-Westerholt. Das ist in der Langenbochumer Straße 435 und von 14 bis 17 Uhr. Und der nächste Termin wäre es wieder im Juni am 7. Achso, und wir haben natürlich über den Feiertag jetzt wieder unseren Brötchenservice. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, welche Bäckereien am 1. Mai aufhaben, schaut mal bei uns auf der Internetseite. Und ja, damit vielen, vielen Dank, Matthias Klar, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Unser allererster Gast hier in unserer Sendung. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant.
Und mir auch Spaß gemacht.
Ja, das hört man noch gerne.
Ja, danke.
Harald, dir auch besten Dank und euch da draußen vor allem vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir sehen und hören uns dann nächste Woche. Bis dahin.